Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Heute mit einem alten Bekannten, er war schon häufig hier zu Gast, Wolf Lotter. Wolf Lotter schreibt Bücher, er schreibt Essays und heute sprechen wir, ja, wie sollte es anders sein, über ein neues Werk, sein neuestes Buch mit dem Titel Echt, der Wert der Einzigartigkeit in einer Welt der Kopien. Was ist das Echte? Was ist die Kopie? Darüber sprechen wir. Wie kommen wir zurück zur Originalität? Wie schaffen wir etwas Neues, das wirklich innovativ ist? Und warum ist das eigentlich so verdammt anstrengend? In der Reflexion ist mir aufgefallen, dieses Gespräch ist ein sehr wilder Ritt durch sein Buch, durch seine Thesen. Was waren die Dinge, die eine große Resonanz bei mir ausgelöst haben? Das hörst du jetzt hier in diesem Gespräch. Ich hoffe, es macht dir genauso viel Spaß, wie es mir Spaß gemacht hat. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit Wolf Lotter. Ich habe dein Buch gelesen, logischerweise. Du hast es mir vorher zukommen lassen. Mhm. Ich habe mir nach den ersten 30 Seiten die Frage gestellt, warum du ein Buch über das Thema echt schreibst. Später wird es aufgelöst. Vielleicht wurde es auch schon am Anfang aufgelöst, aber ich habe so gedacht, so, warum schreibt er ein Buch über das Thema echt? Und dann war für mich klar, ich werde diese Frage stellen, auch wenn ich sie später selbst beantworten kann. Mhm.
Ich sage dir das gern. Ich glaube, dass ein erheblicher Teil unserer Probleme an Innovationsunfähigkeit und Transformationsfähigkeit damit zu tun hat, dass wir nachmachen, kopieren, klauen, plagiieren, samplen, Rip-Off machen ohne Ende und das kultiviert haben. Das heißt, es gibt einen Effekt, dass... Und das klingt paradox in einer Phase der Individualisierung, in der wir uns ja gesellschaftlich auch befinden, alte kollektive Muster hintergründig durchdringen und alle wieder das Gleiche machen wollen. Und das führt dazu, Innovation ist ja immer Abweichung von dem, was man schon kennt, dass uns eigentlich das Neue so gut wie nicht interessiert und wir immer total überrascht sind, wenn tatsächlich jemandem was einfällt. Aber wir sind in einer Gesellschaft, in der es eigentlich darum gehen würde, dass sehr, sehr, sehr viele Teilnehmende sich was einfallen lassen, neugierig sind und mit neuen Ideen um die Ecke kommen und auch mit Fragen um die Ecke kommen, also kritisch zweifeln. Und gleichsam habe ich es geschrieben, weil es mir eigentlich mittlerweile ziemlich auf die Nerven geht, wenn die Leute sich so in ihrem Ohnmachtsgefühl wohlfühlen gegenüber Fake News und Propaganda, als ob es das nie zuvor gegeben hätte. Aber ja, natürlich hat es das gegeben und zwar massiv. Aber wir haben vielleicht zu viel Bequemlichkeit in unserer Gesellschaft, um uns kritisch zweifelnd diesen Dingen zu nähern, die wir konsumieren, in den sozialen Medien, aber auch in den normalen Medien, in den alten traditionellen Medien, in der Politik, bei Produkten, dem Marketing gegenüber. Wir glauben alles, weil wir zu faul sind, es nicht zu glauben und zu hinterfragen. Und das, glaube ich, ist ein zentrales Problem. Und das Dritte ist, und dann wäre sozusagen das Buch eigentlich schon fertig erzählt, wir sind zu wenig selbstbewusst im Umgang mit unseren Werkzeugen, also mit unseren Kopien. Ein Werkzeug wie Digitalisierung ist ja nichts anderes als die Fortsetzung dessen, was der menschliche Geist vermag. Wir haben das geschaffen, aber wir können es offensichtlich nicht anständig bedienen und nicht anständig nutzen, sondern werden sozusagen zu den Servern dieser Veranstaltung, haben Angst vor der KI, haben Angst vor Digitalisierung, statt einfach selbstbewusst zu sagen, wir nehmen das Werkzeug in die Hand und sind doch eigentlich froh, dass wir da weniger blöde Arbeit machen müssen, weniger Routinearbeit machen müssen. Also es ist echt eine sozusagen aus dieser Perspektive einer Fake- und Kopiergesellschaft heraus geschriebene Abrechnung mit einer Gesellschaft, die immer so tut, als ob sie total hip und neu ist, aber tatsächlich ein falscher 50er. Und weil sie sich einfach weigert, diese Transformations- und Innovationsarbeit zu machen, die andere auch immer getan haben und die weiterhin getan werden muss. Und mein Lieblingswort in dem Buch ist nicht mal echt, sondern das schöne, gute alte Wort Realitätssinn. Wenn wir den hätten, hätten wir eine ganze Menge Probleme weniger.
Okay, über den Begriff Realitätssinn sollten wir auch noch sprechen. Eine Sache, die aber gerade eben so hochkam, war, du hast, ist glaube ich auch in deinem Buch so genannt, ein Absatz, fake it till you make it. Mhm. Und das kommt jetzt auch gerade wieder so hoch. Ne? Das ist etwas, was man immer und überall hört. Ich selbst benutze das auch. Ne? Wenn Leute sagen, ja, ich würde gern so, dann sagst du, ja, fake it till you make it. Also stell's dir vor, das ist auch das, was so Coachings und so Gurus, so diese Großen dann immer sagen, ja, fake it till you make it, du musst dich da so rein denken und irgendwann kannst du es und so. Das ist ja Zeitgeist irgendwie auch. Das ist ein Tool, um dahin zu kommen. Und gleichzeitig, und das ist, glaube ich, auch das, was du hier gerade ausdrückst oder auch in deinem Buch niedergeschrieben hast, ist diese Kultur so tief drin, gerade in der digitalen Welt, ja, absurd, wo man ja wirklich, also ich meine, ich habe das Buch gelesen, ist eines meiner Lieblingsbücher, Steal Like an Artist von Austin Kleon, der die Theorie hat, dass jegliche Form der Inspiration irgendwo anders seinen Ursprung hat. Das heißt, niemand ist auf diese eine Idee gekommen, sondern verschiedene Gründe, Dinge, Bücher, Artikel, was auch immer, Musik haben einen dazu bewegt, was ja auch richtig sein mag, das als Antrieb zu nehmen. Aber wenn wir diesen Antrieb nicht mehr haben, sondern einfach so sagen, ah ja, das ist gut, copy and paste, dann haben wir, glaube ich, die Abkürzung genommen. Das ist ja nicht mal eine Abkürzung, es ist einfach simpler Diebstahl. So.
So ist
und, und gleichzeitig frisst sich dann diese Kultur ja rein. Und ich meine, im Digitalen wird es ganz offensichtlich, wo auf LinkedIn, TikTok einfach immer die gleichen Sachen rauf und runter gepostet werden. Und das macht müde. Mhm. Das macht mich manchmal auch antriebslos. Also ich habe mich ja auch komplett aus den sozialen Medien verabschiedet oder fast komplett. Es gibt manchmal noch so ein paar Prozentpunkte von mir irgendwo. Aber in der realen Welt ist es genau das Gleiche. Und das fand ich krass, also als ich es gelesen habe oder jetzt, wo du es auch wieder sagst, ne, fake it till you make it, es geht einem so leicht über die Lippen und gleichzeitig ist es so ein ganz tief sitzendes Problem.
Wenn man sich ansieht, woher das herkommt, das ist keine Zeitgeisterscheinung. Also ursprünglich kommt es aus der Kirche, aus der katholischen Kirche aus dem 11. Jahrhundert, wo ein englischer Bischof sozusagen die famose Idee hat, die Behauptung aufzustellen, dass wir alle nur Zwerge auf den Schultern von Riesen sind. Das klingt total süß, ne? Und es nimmt auch so ein bisschen die Angst vor der Welt und vor den Aufgaben, die man zu erledigen hat. Und das, man muss sich dann auch nicht so anspannen, man ist ja ein Zwerg, ne? Man kann sich jetzt ja nicht alles. Das ist die Grundidee. Die Grundidee dahinter ist der religiöse Trick, die Propaganda sozusagen, der Mächtigen zu sagen, du bist nichts ohne das, worauf du stehst. Und das ist in diesem Fall die Religion, das Weltbild, die Organisation Kirche, der Fürst, der Staat später etc. pp. Das ist ein politischer Trick, auf den die meisten reinfallen, weil Menschen Angst haben und natürlich auch, wenn sie vor einer Aufgabe stehen, die sie noch nie gemacht haben, immer ängstlich sein werden. Das ist so. Wenn ich mir jetzt die Ängste unserer Generationen hier heute ansehe, dann sind die ja auch Ohnmachtsängste, die damit zu tun haben, dass man glaubt, man kommt im Job nicht richtig mit, man kann das noch nicht richtig genug. Das ist eine Angst, die total verbreitet ist, die übrigens umso verbreiteter wird. Und das ist das Interessante, je mehr die Leute mit dem Kopf arbeiten und in Bereichen, die eigentlich mit Handarbeit nichts zu tun haben. Das heißt, sie begreifen gar nicht, was sie können oder nicht. Wenn du zum Beispiel einen Mechaniker-Lehrling fragst nach 2 Jahren, was er kann, kann dir das wesentlich präziser sagen als beispielsweise jetzt ein Marketing-Assistent oder ich sage jetzt ein Event, eine Event-Managerin im 2., 3., 4. Jahr, weil die natürlich auf viel unsicherem Terrain arbeiten, nämlich auf dem noch ziemlich unbekannten Terrain der Wissensarbeit. Und das hat auch damit zu tun, dass man lieber klaut, was andere tun, um sicher zu gehen, dass es funktioniert, oder scheinbar sicher zu gehen, dass es funktioniert, als selber was zu machen. Dritte fatale Geschichte im organisatorischen und kaufmännischen Bereich, und Coaches erzählen diesen Blödsinn ja Land auf, Land ab, sind Benchmarks und Best Practice. Ja, das kritisiere ich seit vielen Jahren. Beides bedeutet letztlich nichts anderes, als dass ich mich an dem, was andere getan haben, orientiere und so tue, als ob das auch für mich richtig wäre. Mhm. Das machen nun BWLer die ganze Zeit. irrtümlicherweise. Die Medien sind daran praktisch zugrunde gegangen, ja, weil sie ihn immer nur gefragt haben, ob es relevant ist, wie groß man ist oder ob man sozusagen dieses Spiel mitspielt, das die Mediaagenturen irgendwann mal inszeniert haben und an das ja niemand wirklich glaubt. Das ist ja alles Fake, ja. Aber wenn man so tut, als ob, dann wird es so. Nein, wird es nicht. Es ist Unsinn zu glauben, dass man sozusagen die Wirklichkeit betrügen kann. Ich habe über dem Buch immer jedes meiner Bücher ein zentrales Motto, das nicht von mir ist natürlich, aber wo ich mich sozusagen inspirieren lasse und das auch sage, von wem es ist. Das ist übrigens der Unterschied zwischen Inspiration und Clown ist, dass man seine Quellen benennt, ja, und auch sagt, wo ja. was herkommt und erkenntlich macht. In der Musik kann man sie auch kenntlich machen oder man kann so tun, als ob einem das selber eingefallen ist. Dann ist es Betrug. Aber wenn man ein Zitat verwendet, dann kann man ja sagen, von wem es ist. Ich habe nie verstanden, warum man das klaut. Das macht einen nicht größer, sondern nur kleiner. Meins für dieses Buch ist von Philip Dick, einem amerikanischen Autoren, den ich sehr, sehr verehre, der viele Science-Fiction-Bücher geschrieben hat. Und dieses Zitat lautet: Die Realität ist das, was nicht weggeht, wenn du nicht daran glaubst. Und wenn dieses... Wenn das klar ist, das ist sozusagen die Definition von Realität. Die Realität ist das, was nicht weggeht, nur weil du nicht dran glaubst. Ja? Das ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Und wenn das bei uns verbreiteter wäre, weniger Pseudokonstruktivismus betrieben würde, dann glaube ich, würden wir auch wieder was drauf haben und uns nicht gegenseitig in die Tasche lügen und in den Firmen uns gegenseitig auf die Schulter klopfen und sagen, wie toll sind wir doch, wie klug sind wir doch, wie clever sind wir doch, obwohl es gar nicht mehr so ist, sondern wir uns ganz einfach nur an der Theke anderer bedient haben. Das wird nicht reichen.
Und da sind wir beim Thema Realitätssinn. wenn wir die Definition nehmen, diesen Satz, haben wir überhaupt noch einen Sinn für Realität?
Wir sind diesem Realitätssinn sehr entfremdet. Auch das, glaube ich, hat mit Bequemlichkeit in diesem Fall, der berühmten intellektuellen Bequemlichkeit, zu tun. Wir leben in einer Welt, in der wir, glaube ich, schon 3 oder 4 Generationen haben, bei denen es eigentlich nicht mehr um existenzielle Fragen geht, wenn sie Entscheidungen treffen oder lassen. Was immer wir tun, was immer wir unterlassen, es läuft sich letztlich darauf aus, dass es irgendwie weitergeht. Das haben wir gelernt. Ja? Also wir haben, so wie die Generation vor uns gelernt hat, dass es ihren Kindern immer besser gehen wird besser gehen soll und dass es immer aufwärts geht, haben diese Generationen auch kulturell, kollektiv gelernt, dass es eine Normalität ist, dass dieses Spiel eigentlich nur ein Spiel ist, ja, und dass jetzt Leben, die Realität ist nur ein Spiel, es ist nicht ernst. Jetzt wird es aber ernst durch die globalen Verwerfungen, die wir haben, es wird ernst durch die Defizite, die wir haben, durch die Fragestellungen, die so drängend sind, weil wir sie so lange verdrängt haben oder bewusst links liegen gelassen haben. Und das ist nicht nur das Klima, das ist auch die wirtschaftliche Entwicklung, das fängt bei Rente an und hört bei Putin nicht auf. Das hängt bei unserer Rolle als wirtschaftliche Macht, das hängt bei unserer Fragestellung als, wie halten wir es denn mit innovativen Technologien? Nämlich gar nicht. Wir kritisieren sie nur, aber wir lassen sie nicht zu. Also all diese Dinge sind jetzt einfach ernst. Ja? Aus Spaß wird ernst sozusagen. Das steht über dieser Zeit. Und damit können wir nicht umgehen. Und je mehr es klar wird, dass sozusagen die Realität an die Tür pocht oder schon im Raum ist, wie der große Elefant, der sozusagen auf unserem Cover oben ist, dieser Zebrafant, je mehr das Ding sozusagen Porzellan zerknallt, desto mehr machen die Augen zu wie kleine Kinder und glauben, sie werden nicht gesehen. Aber sie werden gesehen. Und ich glaube, das ist sozusagen so die Stunde des Erwachens, in der wir uns da gerade befinden. Einigen geht tatsächlich das Licht der Aufklärung auf. Das ist ja der eigentliche Wortsinn, Enlightenment. Ja, das Licht geht an. Und dann sehen sie vielleicht mal klar, in welcher Lage sie sich befinden und dass von nichts kommt. Das klingt jetzt alles furchtbar leistungsorientiert, aber wofür ich schon plädiere, ist Leistungsorientiertheit in Sachen Denken. Und Realitätssinn ist sozusagen einfach das kritische Bezweifeln von, kann das sein, dass das richtig ist, was wir tun? Kann das sein, dass ich das gerade sehe, wenn es um Fake News geht? Kann das sein, dass diese Dinge einfach mit mir machen können, was sie wollen? All das ließe sich unter geistigem Selbstbewusstsein zusammenfassen und die Fähigkeit sozusagen, den unglaublichen Manipulationen, denen wir täglich ausgesetzt sind, auch zu widerstehen. Und Manipulationen sind eine ganz normale Sache. Also ich würde niemals behaupten, wir kriegen die Manipulationen aus der Welt. Das ist totaler Unsinn. Aber was wir reinkriegen können, das ist ja der Geist der Aufklärung vor 250 Jahren angedacht und klargemacht, dass wir selbst verantwortlich sind dafür, welchen Quatsch wir schlucken und welchen nicht.
Ja, und ich meine, es geht ja auch Hand in Hand, ne? Du hast in deinem Buch auch dieses Beispiel TikTok. Ich habe ja eben schon gesagt, Social Media, ja. Ich mache da einen großen Bogen drum, weil ich für mich festgestellt habe, was es mit mir anstellt, wie schlecht es mir dadurch auch geht, wenn ich 2 Stunden am Tag Instagram konsumiere oder was auch immer. Die Quantitätsdenke, die dort enorm ist. Ne? Also es geht darum, dass du jeden Tag postest, dass du nicht jeden Tag was Tolles postest. Ne? Also es geht darum, dass du jeden Tag was raushaust, was auch immer das ist. Das heißt, dieses immer schneller, immer mehr Aufmerksamkeitsökonomie, du hast es auch mehrfach in deinem Buch aufgegriffen, also alle buhlen um unsere Aufmerksamkeit. Es geht nur mit Quantität, das haben wir in den Zeitungen gesehen, wir sehen überall gibt es nur noch Eilmeldungen, das ist so absurd, egal auf welche Website man geht, es ist eine neue Eilmeldung und dann denkt, wow, irgendwo ein Terroranschlag, irgendjemand ist völlig, was sind das für eine Eilmeldung, ich kenne die Person gar nicht, warum müssen das jetzt alle sofort wissen, also das ist absurd, was da passiert ist auf verschiedensten Ebenen, was man ja heute, und ich sehe es in der IT sehr stark, dass man, ich habe dann jemand davon gesprochen, es ist irgendwie alles nur noch Beta. Ne? Also früher gab es Beta-Phasen, ne? Da hat man getestet. Heute werden diese Beta-Phasen einfach, ne? Wir entwickeln das mit dem Kunden gemeinsam, sagt man dann. Ja. Also genau. Die Wahrheit ist ja eher, wir probieren es aus und wir müssen es machen, weil die anderen machen es auch. Ne? Und ja, es ist, also ich finde es interessant, wie dann einfach dieses Nachdenken, diese intellektuelle Bequemlichkeit dann einsetzt. Ich will mich da nicht rausnehmen. Ne? Ich habe es auch ganz oft, dass ich so denke, ja, ich müsste jetzt, und dann merke ich aber schon wieder, wie mich bestimmte Medienseiten fesseln und eine Stunde des Tages weg ist. Und man hatte vielleicht einen schwachen Moment. Und vielleicht hatte man aber keinen schwachen Moment, vielleicht hatte man ein schwaches Jahr oder ein schwaches Jahrzehnt. Und das sehe ich tatsächlich bei mir immer wieder. Ich sehe es im Freundes-, im Bekanntenkreis. Und ja, du redest ja auch gerne vom mündigen Bürger, von der mündigen Bürgerin. Und da selbst auszubrechen, statt zu sagen, oh, sind die schlimm? Ist Facebook doof? Ist TikTok abartig? Ne? Ja, warum nutzt du das dann? Ne? Es liegt ja am Ende doch an dir, ob du diese App öffnest. Mit all den Suchtfaktoren, die natürlich da auch eine Rolle spielen.
Ich glaube sogar, dass es eine Rolle spielt, wie man sich darin verhält. Also man kann natürlich sagen, ich gehe da gar nicht rein, ist völlig okay und nachvollziehbar. Man kann aber auch reingehen und sich anders verhalten. Man kann etwa darauf hinweisen, dass es so ist und den Leuten bedingt den Spiegel vorhalten. Ich habe vor kurzem eine Geschichte veröffentlicht über LinkedIn als Klau-Instrument sozusagen. Ich verkürze das jetzt ein bisschen dramatisch, wo einer den anderen beklaut oder wo viele, und das muss man auch mal auseinanderhalten, viele sind, die einfach ihre Weisheiten woanders abgekupfert haben und relativ dreist sozusagen in eigener Sache Werbung machen. Das Interessante ist, man kriegt dann durchaus auf LinkedIn, weil es ja auch gute Leute gibt, die selbst davon betroffen sind, offene Reaktionen, aber der allermeiste Teil davon wird dir per Direktnachricht oder Mail geschickt, weil sie eigentlich auch Angst haben, sozusagen das zu bekennen und weil sie eigentlich schon glauben, dass die Mehrheit die sind, die da kritisch gemeint sind und das schaden könnte. Und das ist, glaube ich, unser größter Feind. Unser größter Feind demokratiepolitisch bei LinkedIn in der Frage Entwicklung ist diese völlig falsche Vorstellung, dass die Bösen, ich sage das jetzt mal so verkürzt, die Mehrheit bilden. Die Bösen bilden nicht die Mehrheit. Die Bösen sind nur aktiver als die Guten und sie sind um einiges selbstbewusster, so wie es mir scheint. Und es wird ihnen dann kein Widerstand geboten. Und deshalb können sie sozusagen das Böse entwickeln. Deshalb können sie klauen, lügen, manipulieren. Sie können Fake News veröffentlichen. Sie können sich in aller, und das halten die wahrscheinlich auch noch nicht mal für falsch, irgendwo bedienen, als Zitateberg und anderen Leuten ihr Eigentum klauen, von dem die wiederum leben. Und das halten sie alles für okay. Und natürlich ist das auch ein aufmerksamkeitsökonomisches Georg Frank, ja, die Ökonomie der Aufmerksamkeit. ein aufmerksamkeitsökonomisches Teil. Wir leben ja im vierten Maslow, also in der vierten Ebene, die Abraham Maslow bei den fünf großen menschlichen Bedürfnissen beschrieben hat. Nach der Massengesellschaft und den sozialen Beziehungen bauen wir jetzt auf den persönlichen Beziehungen und suchen vor allen Dingen Respekt und Anerkennung. Das Problem beim vierten Maslow ist, er ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Weil wir kommen aus einer total kollektivierten Welt, aus einer Welt, in der die ganze Zeit davon die Rede ist, dass du dich anpassen sollst, dass du mitmachen sollst. Und das bedeutet ja bitte auch mitmanipulieren und mitklauen mit den anderen. Ja, das ist ja nie ein Thema, das kennen wir in der Jugendkultur genauso wie bei den Alten. Immer schön mit der Meute heulen, dann passiert dir nichts. Und wenn man natürlich so eine Kultur hat, wenn man so eine Grundkultur hat, dass man alles, was nicht passt, passend macht, dann ist es ja logisch, dass bei einer Gelegenheit, die sich bietet in sozialen Netzwerken, wo man sagen kann, du kannst dir das andere holen und für dich selbst ausgeben, dass man das natürlich auch tut. Und es fehlt sozusagen schlicht und ergreifend das Regulativ. Das Regulativ, soziale Regulativ, dass andere sagen, hey, das ist ja nicht von dir. Ja? Also ich finde jeden Tag auf LinkedIn 50 Leute, die Peter Drucker zitieren, ohne ihn zu nennen. Ja? Und das noch schlecht zitiert. Also das ist einfach unglaublich. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir zu viele Coaches haben. Ich weiß es nicht. Oder zu viele Leute, die irgendwas machen oder irgendwas machen wollen, was nicht bemerkt wird. Aber es ist menschlich auch so erbärmlich. Ja? Und man hat auf der anderen Seite diese Leute, die sich als Plagiatsjäger gerieren. Man ruft also etwas ganz Schlechtes hervor. Ich bin ja auf einen ganz bestimmten Plagiatsjäger überhaupt nicht gut zu sprechen, wie viele andere auch, weil er sozusagen ein völlig egomanes Spiel spielt und der Sache schadet. Also es ist ja wichtig, dass wir Plagiate erkennen. Es ist ja wichtig, dass wir Fälschungen erkennen. Es ist ja wichtig, dass wir Tricks erkennen. Und das relativiert er gerade durch sein Verhalten. Und ich glaube, wir müssen einfach eine Kultur entwickeln, in der wir einfach sagen, ehrlich währt wirklich am längsten und da müssen wir die Rahmenbedingungen schaffen. Deshalb gibt es ja auch Gesetze. Wir müssen sie nur ernst nehmen.
Ja, das stimmt. Dieses, also sich komplett rausziehen. Ja, das stimmt. Also ich bringe es mich gerade zum Nachdenken. Natürlich, wenn man sagt, okay, ich habe da keinen Bock mehr drauf, ich gehe da raus, ist es ja auch auf der einen Seite ein Selbstschutz. Ich habe keine Lust, meine Energie mit so einem Mist irgendwie oder dadurch zu verschwenden oder was auch immer. Auf der anderen Seite, ja, überlässt man den Leuten natürlich das Feld. Ne? Und das ist wahrscheinlich keine einfache. Du merkst gerade, ne, anhand meines Gestammels hier, da hast du mich ein bisschen getroffen.
Ich kann es nachvollziehen, ja.
Ja.
Verstehst du total.
Ich habe da schon oft drüber nachgedacht. Ich habe ja auch eine berufliche Vergangenheit, wo ich auch in einem System drin war und gedacht habe, ja, hier könnte man ja was verändern oder so. Und dann habe ich auch gemerkt, naja, das ist quasi Sisyphus, ne? Und dann gehe ich lieber weg, anstatt hier. Ja. Vielleicht kann man auch richtig viel ändern und nach 30 Jahren hätte ich gemerkt, da geht doch. Ne? So, aber ja, ist immer die Frage, wie investiert man seine Lebenszeit?
Genau.
Und gleichzeitig, ja, schützt man sich versus das Ganze. Ne? Und ist ultra schwierige Entscheidung. Ja, und wahrscheinlich mega individuell. Aber du merkst, ne, einen kleinen wunden Punkt hast du hier gedrückt. Ja.
Aber es ist eine Entscheidung, nicht? Und das ist ja schon mal sehr, sehr viel mehr, als üblicherweise passiert. Es gibt ja sozusagen, man fragt sich natürlich auch, wenn man auf soziale Netzwerke geht, sehr oft, was um Gottes Willen wäre alles ein Therapiefall, wenn es hier nicht aktiv wäre, ja, und sich ständig selbst beweihräuchert und beschreibt. Und selbst bewienert, ja, also das wäre natürlich dann auch nicht so schön. Allerdings glaube ich, dass es tatsächlich auch an uns liegt, an diesen Leuten vorbeizusehen und vorbeizugehen. Das ist halt so. Wenn du den Affen Zucker gibst, dann geht die Show weiter, das ist ganz klar. Ja. Und Aufmerksamkeit der Aufmerksamkeit wegen, was so ein wichtiges Gut ist, hat mittlerweile krankhafte Züge angenommen. Ich habe vor kurzem ein Gespräch geführt mit einem Manager, der ein Buch geschrieben hat und der mich bei einer Veranstaltung, also meiner Veranstaltung, wo ich eine Lesung gemacht habe, angesprochen hat und gesagt hat, warum schreiben Sie eigentlich Bücher? Ja, Sie sollten eigentlich darüber schreiben, wie wir Bücher schreiben. Ja, sie sollten uns sozusagen das Forum geben. Ja, also das hat natürlich schon irgendwas, ist schon ein bisschen durchgeknallt. Ne? Also das, weil das sozusagen mit zum guten Ton gehört, dass man irgendwie was auf den Markt wirft, was auch immer. Ja, und dann sozusagen glaubt man würde dadurch in irgendwelche Ligen rutschen, wahrscheinlich auch noch mit dem Ghostwriter gemacht. Das ist schon ziemlich gaga. Aber man merkt, dass das hat sozusagen Formen angenommen, die mit der Professionalität, die Publizistik ja auch mal hatte und zum Teil ja auch noch hat, nichts mehr zu tun haben. Nicht? Also wo man einfach sagt, es geht darum, Inhalte zu formulieren und nicht sich selbst zu formulieren. Mein Privatleben geht niemandem etwas an. Aber diese Leute haben ja nichts mehr anderes sozusagen als die Inszenierung. Und deshalb können sie auch darüber schreiben, reden und zeigen sie her. Nicht? Also ich habe das nie verstanden, wie man Leute sozusagen in sein Haus lassen kann, um eine Homestory zu machen. Ja? Das ist unglaublich. Ja? Aber ja, also wo die Inhalte fehlen, sozusagen wird das Private tatsächlich öffentlich, politisch sozusagen, wie das die 68er gesagt haben, allerdings nicht als positiver Prozess, sondern als Notlüge gegenüber sich selbst. Und das ist ich halte es für ein psychisches Problem.
Ja, in deinem Buch ist mir auf eine Passage aufgefallen, da habe ich nachdenken müssen, ob es wirklich so ist, aber ich glaube, es ist so. Du hast gesagt, dass Ruhm mehr wert ist als Reichtum. Also ich habe dann so überlegt, dachte so, ja, jetzt haben wir jemanden, der besitzt eine Milliarde, aber niemand kennt den oder die. Mhm. Und dann kommt irgendeine bekannte Schauspielerin, irgendein bekannter Schauspieler, der hat dann, also alle gucken dahin und so. Und auch die Milliardäre wollen reich werden, wollen Ruhm haben, wollen gesehen werden irgendwann. Ich glaube, es gibt wenige. Ne? Ich habe neulich in einem Podcast von einer sehr, 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 sehr reichen Familie aus Amerika gehört, die gesagt haben, nein, wir nicht. Niemand soll das wissen, dass wir Milliarden haben. Und die Kinder gehen auf ganz normale Schulen schon seit mehreren Generationen, sind ganz normal in irgendwelchen Dorfaktivitäten eingebunden. Und vor Ort wissen die Menschen schon, dass das Wohlhabende sind, aber nicht wie wohlhabend. Ne? Und dieser Autor hat diese Familie begleitet und hat das dann in einem Buch niedergeschrieben. Und er sagte, es ist immer noch faszinierend, weil die ist so eine absolute Seltenheit. Also niemand weiß das, dass die eine riesige Unternehmensdynastie sind. Und weil es einfach so verschleiert wird, die wollen das einfach nicht. Und dann habe ich das in deinem Buch gelesen, musste wieder daran denken und dachte, ja, es stimmt. Ne? Sobald jemand berühmt ist, steht er gleich auf einer ganz anderen Stufe. Es ist so dieses Scheinwerferlicht. Ne? Und die große Frage ist ja, wie wird man berühmt? Entweder über Qualität, die Frage habe ich mir dann gestellt, also ich bin Fußballfan, ein Fußballer, der besonders gut ist. Lionel Messi ist berühmt, weil er so verdammt gut Fußball spielt. Es gibt aber auch viele, die berühmt sind wahrscheinlich aus bestimmten Zufällen. Gar nicht unbedingt aus Qualitätsgründen, sondern einfach, weil sie die richtige Person geheiratet haben oder im Fernsehen oder auf YouTube oder Instagram irgendwas sehr, sehr, sehr Privates gezeigt haben. Und dann, man sagt ja auch C-Promis oder, ne? Und ja, es ist schon irgendwie absurd, ne? Das ist auch irgendwie so ein bisschen so eine Hassliebe in manchen Bereichen dieser Ruhmecke. Aber das hat mich schon ziemlich zum Nachdenken gebracht. So, Ruhm ist mehr wert als Reichtum.
Ja, das sagt ja Georg Frank in seiner Ökonomie der Aufmerksamkeit, dass die begehrenswerteste, ich zitiere es jetzt nicht korrekt, Entschuldigung, aber es ist sinngemäß so, die begehrenswerteste Sache überhaupt ist. Nicht? Also das ist eine alte Menschheitsgeschichte. Das hat offensichtlich damit zu tun, dass die Hoheit über materielle Güter, also Geld beispielsweise heute, früher über Land und Krone und ich weiß nicht was, und auch das Recht, sozusagen über andere entscheiden zu können, immer gebunden war an der Aufmerksamkeit, die andere einem gegeben haben. Und historisch gesehen ist ja diese Geschichte, die sind die Machtgeschichten ja immer eng verwoben mit der Zuwendung anderer. Das heißt, auch mit der Liebe oder oder mit der Unterwerfung, was ja nur eine Kehrseite möglicherweise ist. Das kann man ja durchaus diskutieren. Von Dirk Becker, einem großen deutschen Soziologen, stammt ja der finde ich, geniale Satz, die geniale Idee dahinter. Er würde gerne das Erstaunen in den Augen, im Gesicht des Menschen sehen, dem zum ersten Mal ein anderer die Macht freiwillig zu Füßen gelegt hat. Das heißt, es gibt sozusagen eine Tendenz, dass wir versuchen, nicht nur Macht zu haben, materielle Macht zu haben, Zugriff auf Ressourcen zu haben, sondern dass auch alle wissen, dass wir das haben, damit diese Ressourcen geschützt sind, möglicherweise. Also man müsste sich das mal etwas gründlicher angucken. Aber in der Geschichte der Macht und in der Geschichte der Menschheit sehen wir diese Dinge ja immer, immer wieder. Es gibt ja diese Auseinandersetzungen König-Päpste beispielsweise im Mittelalter, die Legion sind, wo es eigentlich um materielle Fragen geht. Wer regiert wen und zahlt wie viel Steuer? Das ist ja noch ein, ich sage jetzt mal ganz knallhart, rationaler Konflikt, denn niemand gibt gern was her. Aber es steckt immer, immer, immer auch die Frage dahinter, wer darf dem anderen sagen, was ist, auch wenn er es gar nicht weiß. So, und das ist natürlich, das führt sozusagen zu dieser merkwürdigen Tendenz. Auf LinkedIn kann man das übrigens beobachten, das sind die Erben dieses Starrsinns, ja? diese begleitende Rechthaberei. Also jemand schreibt etwas oder zitiert etwas und sofort springt jemand auf und sagt, ja, das sage ich auch immer. Ja, was meistens völliger Quatsch ist, ne? Also gerade das erste Mal gelesen, da könnte man vielleicht auch mal den Versuch machen, tatsächlich erfundene Zitate da reinzustellen und dann zu sagen, ja, und dann darauf warten, dass jemand sagt, ja, das sage ich auch immer. Nicht?
Das sage ich auch immer.
Ja, totaler Quatsch. Ja. Aber das ist sozusagen, wenn Aufmerksamkeit Macht und Währung ist, dann macht man sowas und deshalb tun die es auch. Das ist diese Selfie-Kultur. Selfies machst du ja nicht für dich, sondern du machst sie für andere, damit andere dich toll finden oder schön finden oder was auch immer oder interessant finden. Und ich habe zum Beispiel, ich verstehe es bis heute nicht, wenn ein Sachthema auf LinkedIn kommt, du siehst immer die Fotos der Leute, die das sagen, dazu in Posen, die man früher so in diesen Bekleidungskatalogen gesehen hat. Und es gibt nur mehr Models, männlich, weiblich, ja. Es gibt nichts mehr anderes und das ist mir verdächtig, weil das bedeutet, Model ist ja ein der Schauspielerei verwandter Beruf und das heißt, sie spielen Theater. Und wenn man alle nur mehr Theater spielen, dann ist nichts mehr echt. Ja, das Theater ist ja sozusagen zwar ein Spiegel der Gesellschaft und der Verhältnisse, wenn man diesen Spiegel richtig sehen kann, und da glaube ich auch, dass es so ist, aber diese Gesellschaft ist eben eine, die keinen Wert mehr legt auf Originalität und die so abgestumpft ist, jeder Form von Selbstentwicklung, dass sie eigentlich nur selbst die Selbstentwicklung nur mehr inszeniert und diese Selbstwertung und Individualisierung muss fotografiert werden, sonst glaubt sie dir ja keiner und das ist natürlich ein Riesenblödsinn. Ja? Mhm. Und ich denke, darüber nachzudenken und auch die Entscheidung zu treffen, da rauszugehen, das finde ich nicht das Schlechteste.
Ja, auf jeden Fall. Also das hat mich wirklich sehr zum Nachdenken gebracht. Ich dachte so, wow, dann wollen wir alle nur irgendwie Ruhm haben. Ist das so? Und gleichzeitig kam später eine Passage, die ich auch in einem anderen Buch, was ich ja irgendwie 2 Wochen vorher gelesen hatte, was dort auch angeteasert wurde, besprochen wurde. Mhm. Es geht um Hannah Arendt, die 3 Säulen des echten Lebens. Und ich habe mir überlegt, dass wir jetzt zum Ende dieses Gespräches vielleicht uns nochmal Gedanken machen, wie könnte denn das echte Leben, das gute Leben für uns alle aussehen? Wir nehmen Hannah Arendt, aber wir nehmen natürlich auch deine Gedanken, die du in den darauffolgenden Abschnitten äußerst, natürlich gerne auf. Ne? Also das, ja, es ist eine Abrechnung, aber gleichzeitig sagst du ja auch so ein bisschen, wie es gehen könnte, wie es besser gehen könnte, dass es nicht in einem absurden Strukturkonservatismus endet, wo wir einfach nur an dem festhalten, was wir immer schon so gemacht haben, sondern vielleicht einen neuen, du hast es, glaube ich, irgendwo auch den 3. Weg genannt, Neues ausprobieren, ins Tun kommen und nicht in dieses intellektuell Bequeme.
Ja, ich glaube, da gibt es ein tatsächlich eine Antwort, die immer gleich ist, ganz gleich, ob wir jetzt bei den Aufklärern nachhören oder bei der großen Hannah Arendt in ihrer Vita Activa, die uns ja ganz klar sagt, du musst der werden oder die werden, die du bist, ja, erstens, und dich dann nützlich machen in der Gemeinschaft. Das ist auch richtig. Ich würde sozusagen an dieser Stelle immer Maslows fünfte Stufe zitieren wollen. Also nach dieser irritierenden vierten Stufe, in der wir leben, kommt die Selbstverwirklichung, die ja nichts zu tun hat mit der Frage, dass wir alle nur tun, was wir wollen, sondern wir tun, was wir wollen, aber auch zum Wohle aller anderen. Und das bedeutet, dass man sich anstrengt, Probleme anderer zu erkennen, zu antizipieren, mitzuhelfen, sie zu lösen, nicht einfach nur diese Probleme verwaltet und nicht einfach nur immer sich selber sucht, sondern seine Talente so entwickeln kann und seine Fähigkeiten so entwickeln kann, dass man sich, ich sage es jetzt ganz altmodisch, aber letztlich läuft es sich drauf raus, sich nützlich macht. Ja, und zwar wirklich nützlich macht. Und wirklich nützlich machen ist nicht Probleme irgendwie erfinden und die dann referieren in irgendwelchen Seminaren, sondern tatsächlich zu gucken, wo liegt es denn im Argen und sich ein bisschen zu bemühen, in der Analyse wieder, kritisches Denken, kritischer Zweifel, was ist denn wirklich das Problem, beispielsweise bei der Gründung von Unternehmen, was ist denn wirklich das Problem bei Kommunikation in Unternehmen, was ist denn wirklich das Problem, warum wir Innovationen nicht über die Rampe kriegen, ja, weil es viele Interessen gibt, die nicht wollen, dass es so ist, und da muss man Organisationen und manchmal auch Menschen sozusagen ein bisschen ausleuchten, damit man das klarer erkennt. Also mehr Redlichkeit ist die Voraussetzung und vor allen Dingen dieses sich selbst verantwortlich fühlen, von dem Arendt ja immer redet. Das ist das zentrale Moment. Sie hat es ja auf großartige in bestechender Klarheit am Verhalten vieler ihrer Landsleute im Dritten Reich beschrieben, ja? Dass man sich gar nicht verantwortlich gefühlt hat dafür, für das, was passiert ist. Denn man hat es ja nicht selbst getan, nicht? Oder man hat nur Befehle ausgeführt. Und das ist ja nun auch, und das muss man ja auch in aller Klarheit sagen, die Realität in vielen Organisationen. Ich habe sie nicht gemacht, der Chef, der Manager hat es beschlossen. Ich bin dafür nicht verantwortlich, ich bin für diese Ungerechtigkeit nicht zuständig, ich bin nicht dafür da, Fairness zu schaffen, ich bin nicht dafür da, ich würde ja gerne, aber mich fragt ja keiner. Und das läuft parallel sozusagen zu diesem Selfie-Tum, ja, das immer verzagter ist, weil man offensichtlich auch erkennt, dass wenn man keinen Mut hat, die Dinge auch nicht besser werden. Das ist, glaube ich, etwas, was uns Arendt auch mit auf den Weg gibt. Was übrigens schon bei Kant sehr ausgeprägt ist und sehr klar, wir haben ja auch Kant ja in diesem Jahr, und das sollte man durchaus auch immer wieder sich klar machen. Das war ein großer und nicht zufällig, sage ich, deutscher Philosoph, der seine Pappenheimer kannte und gesagt hat, wenn du einfach nicht in der Lage bist, selbst zu handeln und dich selbst an dem zu messen, was du willst, dann wird das nichts, Freundchen. Und das ist richtig. Das ist und bleibt richtig. Wir müssen der Maßstab für unser eigenes Handeln sein, und dieser Maßstab möge mutig sein und er möge offen sein. Das ist, und das führt dann auch dazu, dass wir echt sind. Das Gerede über Authentizität, das heute herrscht, hat mit Echtheit nichts zu tun. Authentizität bedeutet nicht, dass ich ein bisschen anders geschminkt bin als andere, sondern Authentizität bedeutet, dass das, was ich beitragen kann, erkannt ist. Und da braucht es sozusagen Selbsterkenntnis, Menschenkenntnis auch, als wichtigste und entscheidendste Grundlage für Lernen, für lebenslanges Lernen. Wir machen es total umgekehrt. Wir warten immer darauf, dass die Leute durch schlechte Erfahrungen im Alter weise werden. Da hört ihnen aber keiner mehr zu. Umgekehrt wäre es viel vernünftiger. Wir würden unsere Kinder, unsere Jungen dazu schulen, sich selbst besser zu kennen, ihre Talente einzufordern und auch zu leben. Und damit aber auch gleichzeitig zu sagen, wo bin ich denn in dieser Gesellschaft, die es gibt, und in den Gesellschaften, in den unterschiedlichen Fähigkeiten, in denen ich gefragt bin, wo kann man mich denn brauchen? Ich sage das jetzt ganz positiv.
Was sagst du, wenn in einem Gespräch vielleicht zwei Schulfreunde von dir, so alle haben schon ein paar Bier-Intus, das heißt, du kannst jetzt nicht ewig ausholen, und dann sagt einer, ach, früher war alles besser.
Was ich da sagen würde, ich würde sagen, ganz kurz, das ist ein ganz kurzes Wort, und das ist ein Helmut Schmidt-Zitat, Unfug. Ja, das ist natürlich, natürlich.
Dann sagt der andere so, nein.
Ja, gut, aber das ist, früher war nicht alles besser. Früher war nicht alles besser. Es war manches schien klarer, weil die Ausleuchtung auf die unterschiedlichen Problematiken nicht so groß war. Heute sieht man mehr, hört man mehr, und zwar die Quantität ist gewachsen. Nur haben wir nicht gelernt, Qualität daraus zu schöpfen. Das heißt, es ist mein altes Thema, es geht nicht darum, die Vielfalt zu reduzieren, und das gilt sowohl für die Wahrnehmung als auch für die Informationen, es geht daraus zu lernen, diese Vielfalt zu erschließen. Oder ein anderes Wort für Vielfalt wäre Komplexität. Ja? Wenn die Werkzeuge nicht besser sind, als dass sie sozusagen immer was wegschnipseln müssen, damit am Ende das rauskommt, was man sich vorher vorstellt, dann sind sie kläglich. Dann reicht das nicht. Das hat damals nicht gereicht, aber es schien besser zu sein, weil man mit vielen Themen gar nicht beschäftigt war, weil sie unter den Teppich gekehrt wurden. Das ist alles.
Cool, danke, weil manchmal höre ich das, da fange ich an zu argumentieren. Und jetzt spiele ich einfach die letzten 2 Minuten des Podcasts ab und sage, ich hole eine neue Runde. Hört es euch an, bin gleich wieder da.
Genau.
Wolf, vielen Dank.
Ich danke
dass dir, du dieses Buch geschrieben hast. Absolute Empfehlung, wie bei deinen anderen Büchern. Also ne, alles, was von dir in Zukunft kommt. Ich empfehle es. Und dieses Buch ganz besonders. Hat mir wirklich Spaß gemacht, es zu lesen. Es hat mich an sehr vielen Stellen zum Denken, zum Nachdenken gebracht. Ich hoffe auch zum Handeln. Und das mit dem Mut, das hast du jetzt gerade nochmal nachträglich angetriggert. Ich bin gespannt, was daraus folgen wird. Austin Kleon sagt ja, steal like an artist. Ne, man braucht die Inspiration. Das war vielleicht gerade eine Inspiration. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für diesen Podcast genommen hast. Und ich wünsche dir weiterhin alles Gute. Mal schauen, wo wir uns demnächst wieder sehen und hören. Dankeschön.
Ich freue mich drauf. Danke dir.
Alle Infos zu Wolf Lotter und zu seinem Buch Echt findest du in den Shownotes verlinkt. Wie immer, warum sage ich das eigentlich immer? Egal, wir hören uns im nächsten Monat wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute.
Hallo, wir sind Robert und
Rüdiger
und wir machen gemeinsam Ziemlich gut veranlagt,
den österreichischen Anleger-Podcast.
Also wenn du wissen willst, was sich Neues tut bei Aktien, Anleihen, Gold, Bitcoins, Kryptos oder sonst irgendwas, dann hör doch mal rein.
Ziemlich gut veranlagt, jeden Donnerstag neu auf kurier.at und kronehit.at.
Und überall sonst, wo es schöne Podcasts gibt.